Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Hallihallo und ciao, Bella, ciao, Doro, a Italia.
Hallo, Axel. Grüß dich nach Wien. Bist du in Wien gerade?
Ja, ja, der Frühling kommt, aber ich wäre jetzt lieber in Italien.
Bei mir, stimmt's?
Und ja, bei dir. Egal wo.
Nein, bei mir in
Hauptsache
Italien.
Hauptsache Italien.
Ja, genau. Du oder irgendwer, egal, Hauptsache Italien.
Ja, ja. Aber schön, wie ist denn Italien? Alles gut, alles locker, alles
ja,
schön?
Ja, alles locker. Die haben heute einen irgendeinen Feiertag. Heute ist, okay. Wir können es wieder transparent machen. Wenn ihr es hört, ist heute frühestens Freitag. Wir nehmen Donnerstag auf. Und da ist heute Festa der Liberazione. Und ich habe mal so ganz vorsichtig gefragt, Liberazione, kurze Frage, wovon? Aber natürlich...
Das ist ja für eine Deutsche eine gute Frage. Das ist so, also hast du auch einen Dönerspieß mitgebracht, um nochmal so schön mit zu feiern, wie Walter Steinmeier
in der Kreise. Aber natürlich il Faschismo, ja klar.
Ja, der kommt mit einem Dönerspieß, bitteschön, zum Staatsbesuch in die Türkei. Das ist so, als wenn du zum Gesangwettbewerb nach Italien fährst und sagst, ich habe mal ein paar Miracoli mitgebracht für euch. Ja?
Genau. Ich habe eine Dose Ravioli aufgemacht. Ich mache eine Dose Ravioli auf zur Feier des Tages. Aber ja, ich meine, Faschismus, Liberation ist schön und gut, aber es gab ja auch einen Herrn Mussolini und ich glaube, die aktuellen Entwicklungen... sind ja auch nicht sehr...
Bald feiern sie Il Ritorno del Fascismo. Ja, das ist wird dann der Tag der Il Ritorno del Fascismo. Ja. Naja, sehr recht ist es auf jeden Fall schon. Ja. Kriegst du da was mit? So, Mailänder Skala ist jetzt ja abgehakt. Also Dominic Meyer, auch strange Geschichte. Ne? Mhm. Dominic Meyer hat noch ein Jahr verlängert und ist dann parallel zu dem ehemaligen... jetzigen noch Intendanten in Florenz, Parallelintendant und muss dann sozusagen die Übergabe ein Jahr lang machen. Komische Regelung, oder?
It's Italy, Axel. Wir wundern uns hier einfach nicht über solche Dinge und das weiß auch niemand, also ich zumindest nicht, oder ich wüsste auch niemanden, der es wüsste, wer denn dann La Fenice übernimmt. Das ist ja auch noch nicht klar, oder?
Ja.
Habe ich da jetzt was verpennt?
Nee, es ist ja meist so, wenn einer geht, genau. Es sei denn, es ist in Russland, da übernimmt dann alles Gergiev. Ja, da ist dann sozusagen immer, wenn jemand geht, Gergiev macht es. Ne? Der ist ja in Bolschoi und Marinsky und...
Nein, aber die machen das hier auf ihre ganz eigene Art und bilden jetzt dann in der Mailänder Skala eine Doppelspitze. Das ist ja das Erfolgsmodell der Grünen.
Ja, genau. In Deutschland ja auch überall, ja, genau.
Aber du merkst schon, ich bin schon wieder gut drauf. Man könnte meinen...
Von Meloni und den Grünen, die Doppelspitzen an Theatern, ja, das hat die abgeguckt.
Ja.
In Wiesbaden.
Wer ist Annalena Baerbock und wer ist Robert Habeck, dem einfach alles total leid tut? So. Ja. Der macht es einfach wie der Vorgänger auch, aber ihm tut es einfach total leid. So, er ist einfach total traurig.
Mir tut auch immer alles leid. Ich sage schon mal jetzt Entschuldigung für den ganzen Rest der Sendung. Ich habe wahnsinnig viele Themen auf der Liste. Was hast du?
Ich habe vor allem zwei Themen auf der Liste, zwei ganz große Themen. Ich vermute, dass sie sich auch vielleicht auch auf deiner Liste wieder zu finden sind. Einmal geht es bei mir um die Befragung der Musikhochschule München, also diese Studie, die sie gemacht haben zum Machtmissbrauch. Mhm. Und zum anderen, warte mal, was war das denn jetzt hier eigentlich? Habe ich dir auch gerade vorher noch erzählt.
Ja, du hast mir gesagt, dass wir über München reden. Ach nee, über die ganzen Bayreuth-Intendanten, über Valentin Schwarz.
Nein, richtig,
Co.
Genau. Siehst du, habe ich über der Doppelspitze, habe ich die Dreifachspitze.
Ja, lass uns doch damit anfangen, das ist ein bisschen easier anfangen und dann kommen wir zum harten Tobak ein bisschen später. Ich habe gerade bevor ich dich angerufen habe, ein Gespräch geführt mit Barry Kosky, der ja lustigerweise auch alle Voraussetzungen erfüllt, Bayreuth-Regisseur und Intendant eines Hauses, der Komischen Oper, wie momentan alle. Also Bayreuth-Regisseur Stefan Herrheim leitet das Theater an der Wien. Bayreuth-Regisseur Tobias Kratzer ist designierter Intendant an der Staatsoper in Hamburg. Und Bayreuth-Regisseur, jetzt kommst du, Valentin Schwarz, Ring, wird neuer Intendant, einer von dreien in Weimar. Aha. Und Barry hat gesagt, ja, das ist, man muss jetzt neuerdings, wenn man Intendant in Deutschland werden will, muss man Katharina approved sein. Ja, also man muss durch das Stahlgewitter in Bayreuth gegangen sein, um überhaupt im deutschen Kulturbetrieb noch ein Opernhaus leiten zu können.
Ja. Naja, aber vielleicht ist es ja, sagen wir mal zumindest, was die künstlerische Handschrift betrifft, so. ein vielleicht auch mal Kompliment an Katharina Wagner, dass sie da irgendwie coole Leute ranholt. Ganz offenbar.
Absolut. Ja? Absolut. Ja, absolut. Und das ist spannend.
Das ist halt eine andere Frage, ob sie Intendant können als Regisseur, aber das ist die alte Frage.
Das wird sich ja zeigen. Also ich finde schon, dass das, Stefan Herheim macht das ganz gut. Ich meine, Barry Kosky hat es einfach vorgemacht. Ja, der hat ja das Haus in Berlin wirklich neu definiert. Mhm. Das sagt er in dem Gespräch auch, Theater für Intendanten ist an sich schon eine Bühne. Ja, also das finde ich schon ganz interessant. Übrigens alles dann auch nachzulesen auf der neuen Seite, Backstage Classical. Aber das ist total spannend, dass die schon dann anders auf Theater machen gucken. Und parallel dazu...
Wer guckt wie anders? Weil, Regisseure meinst du?
Na, Regisseure. Also Stefan Herheim hat ja bei uns im Podcast zum Beispiel gesagt, er ist auch deshalb Intendant geworden, weil er den Regisseuren und Regisseuren die Produktionsbedingungen geben möchte, von denen er als Regisseur immer geträumt hat. Ja? Also er betrachtet sozusagen auch die Intendanz aus diesem Rahmen des Regie. Lebens.
Das hat Barry Stefan Kosky Herheim sagt, zu dir gesagt jetzt. Also ich komme jetzt nicht
genau, mit in den Podcast bei uns.
Ja, okay.
Ne?
Ja.
Genau, und wo Barry Kosky sagt, ich habe keine Ahnung, wie Stefan Herheim seine Verträge gemacht hat. Also ich habe immer der Wert drauf gelegt, dass ich gute Regiebedingungen kriege. Also das war gar nicht mein Ansinn, sondern mein Ansinn war tatsächlich eine Transformation eines Opernhauses in einer transformierenden Welt zu schaffen. Ja? Also ganz interessant, dass da unterschiedliche Ideen aufeinanderstoßen. Wir werden es sehen. Ja.
Was
findest du? Ich finde es erstmal ganz gut. Erstmal coole Leute.
Also ich muss mal als allererstes sagen, Valentin Schwarz, ganz großes Kompliment zu dem Vornamen. Finde ich super.
Kommt in deiner Familie auch vor, ja?
Genau. Nein, also jetzt aber mal ernsthaft. Ich finde es, ich weiß nicht, also ich will dir insofern ein bisschen widersprechen. Erstens finde ich, geht es nicht darum, dass man Regieteams gute Bedingungen schafft. Natürlich geht es auch darum, aber das kann ja wohl kaum die Prio sein. Es gibt viele, viele Künstlerinnen und Künstler, die da jeden Abend dafür sorgen, dass der Lappen da hochgeht. Und da sehe ich ehrlich gesagt die Aufgaben viel, viel umfangreicher, viel komplexer, viel größer. Dann geht es auch um die ganze Verwaltung. Da sind ja auch ein Riesenapparat hinten dran. Also ich finde diesen
Aber
Fokus
schwierig.
Aber das
macht ja Valentin Schwarz zum Beispiel nicht. Ja? Das gibt ja, das ist ja eine Dreierspitze, wo das dann wirklich auch aufgeteilt ist. Ne? Und es gibt ja auch ein
Geschäftsführer. Ja, aber warte mal, da komme ich gleich zu. Ne? Also ich finde es insofern das Problem, also das größere Problem ist aus meiner Sicht ein regieführender Intendant, und das ist ja bei Valentin Schwarz, da wurde ja zum Beispiel auch gesagt, oder habe ich zumindest gelesen in der Pressemitteilung, er wird dann pro Spielzeit 2 Produktionen am Haus machen. Mhm. Als regieführender Intendant. Und dann denke ich mir natürlich sofort aus einer Künstlerinnen-Perspektive, okay, was bedeutet denn das? Und da sitze ich dann wieder in der Produktion. Vielleicht einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr, wenn ich im Ensemble bin mit meinem Intendanten. Und dann darf ich dann nicht Nein sagen, weil muss ich dann Angst haben, nicht verlängert zu werden. Also ich finde das ein Problem. Ich finde regieführende Intendanten ein Problem, muss ich dir wirklich sagen. Und das Problem ist,
also wenn Jossi Wieler, Andreas Homoki, das kennen wir ja. Ne?
Ja, aber die sollen das woanders machen und nicht am eigenen Haus. Und ich finde es super wichtig, dass jemand an der Spitze eines Theaters ist und übrigens auch die ganze Leitungsebene, nicht nur die Intendant, sondern auch natürlich die ganzen Direktoren, die auch wirklich was vom Theater verstehen. Ich bin überhaupt kein Freund von, ich mache mir jetzt hier Feinde, das weiß ich, indem ich sage, aber diese ganzen, ich sag mal, Theaterwissenschaftler, Dramaturgen, ich weiß nicht was. Ich glaube, man muss schon auch ein bisschen wissen, wie das ganze Geschäft läuft und nicht nur vom Papier. Und ich finde es tatsächlich ein Problem. Ich finde es ein Problem, wenn man so eine Doppelrolle, also wenn du so zwei Hüte aufhast in einem Haus und noch
ich
mit Anlage.
Ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Wir schieben es jetzt ein bisschen nach hinten vielleicht, weil das können wir gleich nochmal aufdröseln, weil es ein eigener Fall ist. Jetzt stand es heute wieder groß in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir hatten es hier auch schon, Florian Lutz in Kassel. Ne? Genau das gleiche Phänomen, auch ein Regisseur, der große Probleme hat. Ich würde noch dazu als weiteres Problem sagen, die Generalmusikdirektorenkonferenz, glaube ich, hat eine Umfrage geplant, wo viele Musikdirektoren und Dirigenten auch sagen, ey, diese Übermacht an Regisseuren, die macht die musikalische Qualität der Häuser kaputt oder gefährdet sie. Barry Kosky sagt da auch, Zitat, this is bullshit. Ich weiß nicht genau, ob es Bullshit ist, aber wir sehen gerade ja, dass dieser Kampf stattfindet zwischen Musikdirektorinnen, Musikdirektoren und Regisseuren, Regisseurinnen. Also da, ja, ich glaube, es sind wahnsinnig viel Sprengstoffsachen. Ich glaube tatsächlich, du hast recht. Ja, der Intendant, der auch Regisseur ist, mit so einer Machtvereinigung, aber da ist vielleicht das Konzept Weimar auch ein gutes mit drei Leuten, die dann wirklich auch so ein Check and Balance innerhalb des Teams haben, weil das ist ja das andere, was wir beobachten, dass Intendanzen inzwischen nicht mehr von einem Menschen geführt werden oft, sondern mehr von mehreren.
Diesmal ja, aber das ist ja auch nichts Neues, dass es dann immer noch einen Geschäftsführer gab oder diese sogenannte Doppelspitze, da haben wir sie wieder, der eben genauso mit dem geschäftsführenden Intendanten da gleichberechtigt sozusagen das Theater geführt hat. Aber jetzt mal eine Frage zu Weimar ganz kurz. So wie ich das verstanden habe, ist da Valentin Schwarz und zwei andere Männer in seinem Alter, aus seiner Bubble. Und die, der eine
Schauspieldirektor.
Genau, einer ist für Schauspiel und Tanz und der andere für Oper oder ich weiß nicht, irgendwie so. Ist das nicht einfach
genau,
das
ganz normale? Genau, die geschäftsführende Intendantin, die bleibt. Ne?
Die kommt dazu, die bleibt. Ist das nicht aber einfach eine ganz normale Direktorenebene, nur dass dann halt jetzt auch immer Intendant draufsteht? Oder was ist denn da der Unterschied? Erklär mir das mal. I don't get it im Moment. Weil es gibt ja in jedem anderen Theater auch einen
Intendant. Das kann ich dir auch nicht so genau sagen. Ich habe auch, das weiß ich nicht, ich kenne die Verträge nicht, aber tatsächlich ist es so, dass der eine Schauspielchef eigentlich nur ist, ja, aber als Intendant geführt wird. Valentin Schwarz ist, glaube ich, sowas wie eine Art Hausregisseur tatsächlich und der andere ist Co-Intendant und wahrscheinlich haben die aber so eine Art Gremium, in der das die Intendanz heißt, in der künstlerische Geschicke des Hauses gemeinsam abgesprochen werden. So habe ich das jetzt verstanden.
Ja, ja, aber
wir werden uns das mal angucken. Also wir müssen
ja anfangen. Ja, ich meine, Weimar ist ja meine alte Hood. Deswegen habe ich da auch ein besonders emotionales Verhältnis zu dem Haus und habe das ja auch über die letzten Jahrzehnte auch mitverfolgen dürfen, relativ nah. Aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden, weil normalerweise doch auch der Intendant mit seinen Direktoren oder die Intendantin mit ihren Direktorinnen gemeinsame Entscheidungen trifft. Aber was bedeutet denn das wirklich? Also, so wie...
Okay, wir rufen auch Valentin Schwarz nochmal an. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen.
Ich würde es wirklich gerne wissen, das ist noch nicht mal eine Kritik. Ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe das Modell nicht. Also, dass man jetzt sagt, okay, wir lösen die Hierarchie auf und haben nicht Intendanz, Geschäftsführung und dann die Direktorenebene. Was ist denn dann zum Beispiel mit dem künstlerischen Betriebsdirektor? Was ist mit einer technischen Direktorin? Die sind wo dann? Also ich verstehe es einfach nicht.
Ich glaube, die haben ihren zugeordneten Zuständigen und die drei leiten aber das Haus sozusagen, leiten die einzelnen Gewerke in Absprache.
Unterschreiben dann alle vier die Verträge und setzen sich dann alle vier zum Oberbürgermeister dann in Weimar ins Rathaus, wenn es darum geht, dass da irgendwie...
Wenn der so viele Stühle hat, wahrscheinlich schon. Ja, ich weiß nicht, wie viele Stühle es da...
Und das teilen die sich dann irgendwie auf und... Gut, okay. Wie gesagt, ruf doch
wir
mal
Valentin Schwarz an. Ja, ich finde es interessant.
Ich will es einfach wissen, weißt du?
Ja, aber ich kann es dir gerade nicht sagen, weißt du? Die Reibereien sind sehen wir, wie gesagt, gerade noch wieder in Kassel. Obwohl, da muss man jetzt auch sagen, da ist die Entscheidung jetzt gefallen. Und jetzt kommt die FAZ schon wieder mit so einem Bericht an, wo nichts Neues drin steht, wo man denkt, okay, da hat wieder Orchester angerufen, da hat wieder Mäzene angerufen. Und jetzt wird das Ganze nochmal aufgedröselt, nachdem die FAZ sowieso schon zu spät war, um es aufzudröseln, nämlich genau 2 Tage nach Vertragsunterschreibung. Also das finde ich auch so ein bisschen komisch und das sieht man ja auch, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, in der Sache in München. Also wenn da ganz viele Interessensgruppen versuchen Einfluss zu nehmen auf wie ein Theater geführt, geleitet und von wem geführt und geleitet werden soll, also dann wird da auch so eine Hysterie erregt, die einfach auch dann nicht mehr nachvollziehbar ist. Ich finde, da sind dann auch Trägerinnen und Träger in der Verantwortung, eine Entscheidung zu fällen und die ist jetzt gefällt worden, so, und da muss man jetzt damit leben. Ja, die ist ja nicht undemokratisch gefällt worden, so. Und ich finde es schon irgendwie komisch, dass zunehmend einzelne Interessensgruppen, das ist so ein bisschen wie bei der Bahn, ja, also einzelne unterschiedliche Gewerke und Interessensgruppen der Theater irgendwas an irgendwelche Journalisten durchstechen und dann wird komplett ohne Recherche und ohne alle Seiten anzuhören so ein Streit eigentlich öffentlich eher eskaliert, als dass er moderiert wird, beziehungsweise einfach nur abgebildet wird. Und das finde ich schon bemerkenswert, dass da auch inzwischen große Feuilletons dran teilnehmen. Ist für mich ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber wann beginnt denn diese Mediation? Hatten die sich nicht auf irgendeine Mediation geeinigt? Im Sommer wahrscheinlich, ne? Nach der Spielzeit.
Ja, ich schätze, dass die schon stattgefunden hat jetzt nach der Vertragsunterzeichnung. Und ich finde, das ist aber dann auch nicht öffentlich. Also ich finde, da muss dann auch ein Orchester sagen. Ich meine, du wirst in jedem Haus einen Orchestermusiker finden, der dich anruft und sagt, er ist unzufrieden. Ja? Mhm. Du wirst in jedem Haus irgendjemanden aus irgendeinem Gewerk haben, der sagt, er ist unzufrieden. Und dann wissen die halt Sachen und dann erzählen sie es jemandem. Mensch, wie oft werde ich angerufen? Aber ich schreibe doch auch nicht allen Scheiß, den mir die Leute erzählen. Ich wäge das doch auch ab. Wir haben doch auch eine journalistische Verantwortung, ja, zu gucken, posaunen wir gleich nach außen und was nicht. Nur weil uns mal aus Versehen einer anruft, können wir doch nicht gleich einen großen Artikel draus machen. Also das finde ich so ein bisschen verstörend. Ja.
Aber ist es nicht auch ein bisschen Prinzip des Journalismus?
Lass doch da mal Ruhe einkehren.
Ja, aber ist das nicht auch ein bisschen Prinzip des Journalismus, dass die, ich sag mal, die Schlagzeilen, die am meisten Aufmerksamkeit erheischen, die es dann auch nach oben schaffen oder die es dann auch...
Ich weiß nicht, das ist das Prinzip des Social Media, aber das ist nicht das Prinzip des Journalismus.
Aber ist das nicht auch
ein großer Unterschied?
Was ist denn zum Beispiel?
Ich habe auch einen Artikel über Kassel geschrieben und da hat mir der Florian Lutz gesagt, oh, da sind aber ganz schön viele Orchester. Da hat mir das Orchester gesagt, oh, da ist aber ganz schön viel Florian Lutz drin. Ja, genau, weil ich mit beiden geredet habe, ihr Leute. Ja, und weil in diesem Artikel bediene ich weder den einen noch den anderen, sondern ich lasse beide zu Worte kommen, wozu ihr in eurem Kassel gerade nicht in der Lage seid. Ja, vielleicht gibt es da keine Klicks und vielleicht wird man deshalb von beiden Seiten nicht gemocht, aber das ist doch unsere Aufgabe und das ist doch auch eine Aufgabe einer großen überregionalen Tageszeitung. Man sieht das Phänomen jetzt ja ganz anders in München, ja, wo plötzlich wie Kai aus der Kiste kam, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ja, also jetzt wird Schoner, aus der Intendant aus Stuttgart wird jetzt statt Serge Dorny verlängert und statt Jurowski kommt dann Johanna Malwitz. Mhm. Und haben alle geschrieben, ja, jetzt kommt das so und noch mehr Presse und noch mehr Leute. Und dann hat Schoner irgendwo auf X geschrieben, liebe Grüße, also mit mir hat noch nie jemand gesprochen. Und Malwitz hat dann auch in einer Pressemitteilung gesagt, also mit mir hat auch noch nie jemand gesprochen, das ist totaler Schwachsinn.
Und trotzdem, ich glaube, sogar die Staatsoper Stuttgart
geht weiter.
Die Staatsoper Stuttgart hat, glaube ich, selber offiziell gesagt, also schöne Grüße.
Genau.
Ja, das fand
genau.
Ich ganz witzig.
Ja, genau. So, ja. Und das ist doch, am Ende sind da alle demontiert. Und das ist aber dann auch wieder eine politische Frage. Also ich finde, dass der Blume als Kulturminister in München, ich meine, Serge Dorny ist mit Sicherheit eine Persönlichkeit, die nicht bekannt, so habe ich es formuliert in einem Artikel, die nicht bekannt dafür ist, sensible Personalgespräche zu führen. Ja? Und ist mit Sicherheit jemand, den man geholt hat aus La Monnaie, weil er auch umstrukturiert und auch harte Entscheidungen fällt. Aber das weiß man ja im Vorfeld. Und wenn man das dann nicht mehr will nach 4 Jahren, dann muss man sich ja pünktlich jemanden suchen, den man stattdessen will. All das ist aber nicht passiert. Im Sommer muss eine Entscheidung getroffen werden. Und jetzt haben wir eine Situation in München, wo alle düpiert dastehen. Die Presse so ist, als hätten die den irgendwie noch ein paar Promille in ihre Maß geschüttet. Und ganz München ist Gaga. Ja? Also das ist doch dieser Hyperventilieren
über
Personalentscheidungen.
Aber schau mal,
jetzt hyperventiliere ich schon.
Über Personalentscheidungen. Aber das ist ja eben, also das hatten wir, glaube ich, letztes Mal bei unserem Gespräch, letztes Mal im Podcast, dass solche Personalien eigentlich überhaupt gar kein Thema, finde ich, für die Presse sind, bis zu einem gewissen Punkt, bis es wirklich offiziell so announced wird, ja. Ich glaube aber, wenn irgendjemand ein Gerücht in Umlauf bringt, das geht ja übers Internet, über Social Media wahnsinnig leicht und sehr schnell,
klar,
dann hast du im Grunde kaum noch eine Möglichkeit, das einzufangen und zurückzurudern. Und dann ist so die Frage, ob du es besser machst, wenn man dann sagt,
aber die Verantwortung eben von
Journalisten. Aber das kann jeder. Aber das kann ja jeder, ein Gerücht. Also das Gerücht
in diesem Fall sind es ja nur Journalisten. Ja. Es ist die Abendzeitung, es ist der Merkur, es ist die Süddeutsche Zeitung, es ist der BR, die sich da überbieten mit Vorschlägen und dadurch eine Stimmung schaffen,
wo ich denke,
das ist doch eigentlich die Social-Media-Stimmung. Ihr seid doch diejenigen, die dann eigentlich, also wenn ich eine Spekulation schreibe, dann habe ich die ja eigentlich schon durch irgendjemanden abgesichert. Ja? Ich setze mich ja nicht morgens an den Schreibtisch, popel in der Nase und sage, naja, also eigentlich könnte der Schoner das mal machen, dann schreibe ich jetzt mal hin, wahrscheinlich wird Schoner Intendant werden.
So, ich weiß schon,
Axel. What? Das ist kein Journalismus, das ist Bullshitting. Ja?
Ja, klar, das stimmt. Auf der anderen Seite, ich meine, wen interessiert es ehrlich gesagt, außer uns? Also nicht uns, dich und mich, sondern unsere
Naja, Bubble. Mich interessiert es schon, weil es eine Glaubwürdigkeit von Journalismus darstellt.
Ich weiß. Ja? Aber dass überhaupt die Abendzeitung über sowas schreibt, finde ich schon glaublich. Weil, ich meine, naja, gut, okay. Das ist nochmal ein anderes
Thema. Die Abendzeitung, das muss man ja lassen, der Braunmüller macht da schon einen ganz guten Kulturteil. Aber however, genau, gut. Haben wir das durch? Also wir wissen es nicht genau, nichts Genaues wissen wir nicht. Du findest das bedenklich und auf jeden Fall hinterfragenswürdig, dass die immer mehr Intendanten, immer mehr Regisseure Intendanten werden.
Nein, das weiß ich nicht. Nee, das habe ich schon nicht gesagt.
Ich glaube, man muss das von Fall zu Fall sehen. Ich glaube tatsächlich, muss ein Intendant auch Regie führen, finde ich eine gute Frage.
Das ist die Frage. Ich weiß auch nicht, ob es immer mehr tun. Das ist jetzt, wäre jetzt auch so eine Unterstellung. Ich habe da überhaupt nicht keine Studien vorliegen, ob das jetzt immer mehr werden oder ob es einfach jetzt nur prominentere Fälle werden, ob es einfach die nächste Generation ist. Ich finde die Frage dahinter viel interessanter, die aber auch nicht allzu neu ist, aber aus meiner Sicht noch nicht umfassend beantwortet. Was muss denn ein Intendant überhaupt können? Ich meine, wir hatten doch im Podcast schon, wann war das, letztes Jahr, doch so eine Folge über Intendanten. Kann man sich auch gerne nochmal nachhören.
Ja, ja, klar. Ja, genau.
Aber diese Frage finde ich spannend.
Und Daniel Kahn.
Genau, und dass man möglicherweise...
Laura Berman.
Möglicherweise diese Frage auch für unterschiedliche Häuser unterschiedlich beantworten muss. Vielleicht ist es für ein bestimmtes Theater ganz toll, wenn da ein regieführender Intendant ist. Und je nachdem, was man eben sonst so für Leute hat und was man so, wie groß man ist, wie man verankert ist in dort in der, an dem Ort, an dem sich dann dieses Theater befindet. Also ich glaube, es geht ein bisschen mehr um diesen, wie man sagt, um the bigger picture, dass man guckt, was für Kompetenzen oder was für Stärken hat man denn im Haus oder will man sich ins Haus holen. Und natürlich ist es okay, wenn ein Intendant, eine Intendantin auch Regie führen kann, wenn man relativ bewusst damit umgeht, dass das eben zu einem Problem führen kann, dass bestimmte Dinge nicht gesagt werden, dass es dann zu einer vielleicht mit einem Gefühl von Einschüchterung, von Machtmissbrauch, und da werden wir schon fast beim nächsten Thema kommen kann, wenn man jemanden mal anonym befragt, weil solche Strukturen herrschen. Und da, glaube ich, ist so ein bisschen das, also das Bewusstsein, da ist, glaube ich, noch echt Luft nach oben. Und
absolut. Und da gibt es eben, das ist, wie du sagst, das hängt auch dann ganz viel mit Persönlichkeiten, mit den einzelnen Menschen
absolut,
zusammen.
Ja.
Ne?
Also total.
Das, genau,
ja. Also das soll auch überhaupt nichts gegen Valentin Schwarz und sein Team sein oder gegen Stefan Herheim oder Barry Kosky, wie auch immer. Ganz ehrlich, das ist überhaupt gar nicht der Punkt, das ist auch völlig uninteressant. Aber dass man einfach guckt, wie kann ein Haus gut geführt werden, so wie jede Firma und jedes Unternehmen guckt, wie wollen wir hier unseren Laden führen. Und dann gibt es sicherlich...
Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Träger. Ne? Das ist ja, was ich meine. Da ist einfach Kulturpolitik in der Verantwortung.
Genau.
Und Kulturpolitik, habe ich den Eindruck, schert sich darum nicht. Ja? Die in München, die kommt einfach viel zu spät darauf, dass sie überhaupt einen Vertrag unterschreiben müssen. Ich habe gehört, die haben jetzt beide einen 2,5-Jahres-Vertrag angeboten gekriegt, wo sie natürlich sagen, ey Leute, natürlich unterschreibe ich den nicht, weil du gibst mir einen 2,5-Jahres-Vertrag, weil du weiter Zeit haben willst, einen neuen Nachfolger für mich zu finden. Warum soll ich dir da entgegenkommen? Du hättest das ja vor 2,5 Jahren schon überlegen können, dass du mich nicht haben willst. Ja? Also da sind echt die Träger und die Kulturpolitik diejenigen, die wirklich unprofessionell agieren und immerhin mit wahnsinnig vielen Mitarbeitenden und mit wahnsinnig viel Geld fast fahrlässig umgehen.
Das ist auch, finde ich, der größte Punkt, dass da sehr viele Menschen und Arbeitsplätze und menschliche Schicksale, um es jetzt mal ein bisschen dramatisch auszudrücken, dranhängen und auch eine Menge an Steuergeld. Und gleichzeitig haben wir auch schon ein paar Mal hier an der Stelle gesagt, dass gerade in der Kulturpolitik gerade diese Ressorts auch, das ist einfach sehr, sehr weit gefasst, ja, also die müssen sich um sehr viele Dinge kümmern gleichzeitig.
Ja, in München sogar Wissenschaft und Kultur, ne?
Also. Ja, das ist in anderen Städten auch so, dann ist es so, ich sag mal, Kultur, Senioren, Jugend, Frauen, Bildung, Wissenschaft.
Gedöns.
Ja, genau.
Hat Schröder damals
gesagt, genau.
Familie und Gedöns, genau.
Ja, nein, aber du weißt schon, was ich meine. Also das ist auch wirklich schwierig. Also da kann man eigentlich immer nur auf Best-Practice-Beispiele oder, ich meine, wir sprechen natürlich auch über die Dinge, die in den Schlagzeilen sind, die dann auch so hochkommen. Aber es gibt ja an vielen Stellen, glaube ich, auch Strukturen, wo es gut läuft und wo einfach gute Arbeit gemacht wird. Vielleicht ist das auch
sollte man viel öfter machen, ne? Best-Practice-Beispiele in den Vordergrund stellen und sagen, da läuft es gut, ja.
Ja,
na gut. Genau. Okay, München, wollen wir München?
Bleiben wir in München?
Nochmal, bleiben wir in München, ja?
Die nördlichste Stadt Italiens, wie wir wissen.
Ja, genau.
Ja, wir bleiben in München.
Die nördlichste Stadt Österreichs.
oh, das ist, ich würde sagen, ja. Festa della Liberazione, ist das ein schwieriges Thema. Aber... gut, okay, also bleiben wir in München, gehen vom Theater zur Hochschule, zur Musikhochschule, ja. Und ja, erzähl du mal, du hast ja da auch einen.
Naja, die ja auch ein Haus ist, die Musikhochschule, da sind wir wieder im Thema, ja, die auch aus der Zeit noch kommt. Also Führerbau ist schon genug historisch belastet ist. Es gab in der Musikhochschule dann auch noch diese großen Skandale von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen, die dazu geführt haben, dass der ehemalige Präsident Siegfried Mauser zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, die er auch abgesessen hat inzwischen. Es gab weitere Prozesse wegen sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch das gab dann den Versuch, das schon mal aufzuklären. Inzwischen haben wir eine neue Präsidentin, Lydia Grün, die wir auch im Podcast schon mal vorgestellt haben, die eine Studie in Auftrag gegeben hat, eine große Studie, und auch da die Mitarbeitenden der Hochschule befragt hat. Und die ist jetzt veröffentlicht worden.
Richtig. Und
Trommelwirbel.
Genau. Und zwar wurde diese Studie durchgeführt, um es der Vollständigkeit halber zu sagen, vom Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung, IPP. Und die Studie heißt Machtmissbrauch, Diskriminierung und sexualisierte Gewalt an der HMTM, also Hochschule für Musik und Theater München. So, genau. Das ist jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber, worüber wir hier sprechen. Und ich habe auf deinem Social Media gesehen, da ein Statement von Lydia Grün, ganz herzliche Grüße auch meinerseits, aus der Pressekonferenz, gehe ich mal von aus. Und was für einen Ausschnitt hast du da geteilt?
Ja, also bevor ich das sage, vielleicht noch einmal ganz kurz. Ich habe lustigerweise vor kurzem gerade auch mit Herrn Redmann, das ist der Vorgänger gewesen, telefoniert. Der hat auch schon mal eine Studie in Auftrag gegeben, die war allerdings unrepräsentativ und hatte das gleiche Ergebnis ungefähr wie die jetzige. Er hat sie damals nicht veröffentlicht. Und ich glaube, jetzt diese Studie und die Ergebnisse zu veröffentlichen, das ist der eigentliche Mut von Lydia Grün. Denn, so, und jetzt sind wir beim Punkt, herausgekommen ist, dass 90% der Befragten geantwortet haben, dass sie Machtmissbrauch oder sexuelle Übergriffe erlebt oder mitbekommen haben.
Okay.
Und daraufhin, trotz oder obwohl schon seit 2 Jahren Lydia Grün verschiedene Mechanismen eingebaut hat, um Prävention zu schaffen, um Ansprechpartner zu schaffen und so weiter und so fort. Und daraufhin hat Lydia Grün, und das war jetzt der Ausschnitt, den ich gewählt habe, in der Pressekonferenz nochmal gesagt, sie entschuldigt sich bei allen Opfern dieses Machtmissbrauchs, dieser Übergriffe in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Und sie sagt, es ist halt noch nicht vorbei. Wir haben das Problem nicht gelöst. Und daraufhin hat man jetzt einen Plan entwickelt mit unterschiedlichen Punkten, die jetzt abgearbeitet werden, um diesen ganzen Komplex auf eine Spur zu bringen, dass es besser wird.
Also zum einen, als ich den Ausschnitt gesehen habe, fand ich das mutig auch oder sehr, sehr gut und sehr klar von Lydia Grün. Das Einzige, woran ich mich gestört habe, und das hast du jetzt auch gerade nochmal wiederholt, sie entschuldigt sich bei den Betroffenen. Ich bin der Meinung, dass man an der Stelle sich nicht selbst entschuldigen kann, sondern dass man um Verzeihung bitten kann. Aber dieses, also das ist vielleicht jetzt eine kleine sprachliche Feinheit, aber ich finde, das macht einen Unterschied aus an der Stelle. Du kannst nicht sagen, ich entschuldige mich und wir werden da jetzt irgendwelche Strukturen bauen. Ich weiß, es ist sicherlich in dem Sinne gemeint. Ich finde aber gerade an so einer Stelle, an so etwas Heiklem, ist es wichtig, dass man das richtige Wort wählt. Und ich möchte, das ist jetzt ein bisschen schräger Vergleich, aber ich kann mich erinnern an ein Statement von Papst Franziskus, der da sehr wortsensibel und sehr gut gesprochen hat. Das nur jetzt mal als nebenbei. Weil du gesagt hast, 90%, was mich viel mehr interessiert, es sind, also an der Hochschule München studieren, also ich glaube deutlich über 1000 Studierende, ich glaube sogar 1300, 1400 Studierende, über 100 Studiengänge und es wurden insgesamt, nicht nur die Studierenden, sondern insgesamt wurden 1840 Hochschulangehörige eingeladen zu dieser Befragung. Und es haben aber nur 512 teilgenommen. Das muss man bitte auch an der Stelle sagen, wenn wir von 90% sprechen. Also 90% dieser 512.
Zum Beispiel eine Erkenntnis, ja? Ne, dass besonders ausländische Schülerinnen und Studentinnen nicht teilgenommen haben, was auch dazu geführt hat, dass man da jetzt ganz besonders sensibel sein will, weil dort wahrscheinlich die Barrieren auch am größten sind, über sowas zu sprechen.
Ne? Ja, vielleicht gibt es auch einfach Sprachbarrieren, weil vermutlich war die Befragung auch auf Englisch, aber ich meine, wir wissen ja selber, dass das Englisch auch unterschiedlich gut ist, gerade in nicht musikalischen, nicht künstlerischen Themen. Und ich glaube, es wurde auch nochmal darauf hingewiesen von der Musikhochschule in München, wie auch von diesem Institut, dass diese Befragung nicht repräsentativ ist. Ne? Also da müssen wir vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber darauf hinweisen. Aber es stimmt, dass der hohe Anteil an ausländischen Studierenden, ich glaube, der liegt bei ungefähr 40%, dass der ganz verhältnismäßig gering war in der Teilnahme. Und dass deswegen vermutet werden darf, dass da auch die sogenannte Dunkelziffer da auch noch echt ein bisschen höher ist. Ne?
Also, genau, wo man dann aber auch wieder zugutehalten muss, dass genau diese Erkenntnis auch schon zu Konsequenzen geführt hat, indem man tatsächlich Beauftragte und Nähe sozusagen da aufbaut, um diese Barrieren wenigstens zu lockern. Das Gleiche mit Jungstudentinnen und Jungstudierenden, wo man sagt, brauchen ein besonderes Augenmerk. Also man zieht ja sozusagen auch aus der Methodik und aus der Beteiligung bei dieser Studie schon Konsequenzen in der eigentlichen Bekämpfung von Missständen.
Ja, also es gab doch dann, glaube ich, jetzt so ein 7-Punkte-Plan. Ne? Also der wurde jetzt dann irgendwie veröffentlicht und ich glaube, der wurde auch mit der Studierendenvertretung abgesprochen oder irgendwie. Also das sind alles Sachen, die finde ich ganz großartig und toll.
Genau, und das ist auch wenn wir Kritik üben, ne? Das finde ich auch wichtig, die Studierendenschaft, die sagt eben auch, wir hoffen, dass wir damit zusammen ein bisschen Vorbildcharakter auch für andere Hochschulen finden, dass man einfach den Mut haben muss zu sagen, es läuft halt noch nicht alles gut bei uns und sich den Problem auch stellen muss, statt sie wie oft zuvor einfach unter den Tisch zu kehren und zu sagen, also ich habe jetzt nichts gehört, ich weiß nicht, also ich glaube,
da gibt es. Ja, und man muss auch ehrlicherweise sagen, Lydia Grün ist seit 2 Jahren dort im Amt und ich gehe mal davon aus, dass viele, die dort geantwortet haben, natürlich schon länger als 2 Jahre an dieser Hochschule sind. Also dass man kann auch nicht sagen, es ist jetzt nichts besser geworden. 2 Jahre sind eine verhältnismäßig kurze Zeit. Also für Veränderungen, zu implementieren, das ist auch in so einer großen Institution, braucht es auch Zeit, aber um überhaupt Wirkung messen zu können, sind 2 Jahre einfach auch wahnsinnig kurz. Also es ist, denke ich, super spannend, wenn man das in vielleicht 5 Jahren nochmal wiederholt oder das irgendwie regelmäßig monitort auf eine Art, ne? Also wie haben sich da die, wie verändern sich?
Das soll ja passieren, genau.
Ja, genau. Und dieser 7-Punkte-Plan, weißt du, was ich interessant fand? Das wohl auch rauskam, dass ein ganz deutlicher Teil dieser Übergriffe oder dieser Machtmissbräuche oder sexualisierter Gewalt, dieser Erfahrungen im Bereich Gesang, Musik, Theater und Tanz, also Ballett, stattgefunden hat. Was sagst du denn dazu? Also ich meine, klar, es ist körperliche Arbeit hauptsächlich, ne? Da ist der Körper das Instrument, liegt vielleicht ein bisschen nahe, aber hast du vielleicht, also was war dein Gedanke da oder was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe, natürlich ist das die körperliche Nähe und ich habe das in meinem Newsletter, ich suche es gerade hier, verlinkt. Es gibt ein Essay, einen englischen oder amerikanischen Essay, genau hier ist er, von Heather O'Donnell. Ich klicke den gerade mal auf, den verlinke ich euch in den Shownotes. See no evil, hear no evil, speak no evil heißt das. Mhm. Sie ist Psychologin, aber auch Pianolehrerin, was weiß ich was, in Amerika, ist vor allen Dingen mit den Orchestern dort und mit den Übergriffen in amerikanischen Orchestern beschäftigt und schreibt über Sexual Abuse in Classical Music Institutions. Und das ist ein Artikel, der genau diese Frage beantwortet. Ja? Warum ausgerechnet im Feld der Klassik, warum ausgerechnet im Feld des Gesangs und der darstellenden Künste gibt es diese Übergriffe? Und sie sagt sogar auch, es gibt nicht mal ein Bewusstsein bei vielen Menschen für, es hat gerade eine Vergewaltigung stattgefunden. Ja? Also es ist etwas Physisches gegen den Willen des anderen passiert. Dieser Essay erklärt aus meiner Sicht ziemlich klar, warum es wichtig ist, Sensibilität zu schaffen, weil die bei vielen, die in dieser körperlichen, darstellenden Kunst arbeiten, überhaupt nicht vorhanden ist. See no evil, hear no evil, speak no evil, der Essay von Heather O'Donnell.
Ja, du wirst
Seite. heatherodonnell.info.
Super spannend, lese ich auch nochmal gerne durch. Ich glaube auch tatsächlich, dass auf der Bühne oder jetzt im darstellerischen Bereich bei Sängern, Schauspielern, Tänzern, wenn man körperlich miteinander arbeitet, und man muss ja körperlich nah miteinander arbeiten, das haben wir ja auch alle gesehen zur Corona-Pandemie, wie viel da verloren gegangen ist, wenn du diese Distanz immer wahren musst, ja, also jetzt nicht nur rein organisatorisch, wie schwierig das war, dann glaube ich, dass man sehr schnell das Gefühl hat, dass man eine Beziehung hat, also eine, ich meine das jetzt sehr neutral, also dass man zu dem anderen eine Beziehung hat, die gar nicht so ist, wie sie tatsächlich, also wie das vielleicht in dem Moment scheinen mag, also dass da diese Grenzen total verschwimmen. Also du denkst, du bist jemandem näher, als du es wirklich bist, weil du auf der Bühne in einer Rolle jemandem nah bist. Und da...
Ja, manchmal ist es aber auch ganz einfach, ist eine wunderbare Chance für manche, ja? Also dann ist man dem halt nah und dann...
Ja, so, genau.
Und dann nutzt man es auch.
Das mag sein, Axel, aber vielleicht, wenn ich... Ich will noch nur einmal kurz den Gedanken zu Ende führen. Das stimmt, es gibt sicherlich auch Leute, die das kaufen, übrigens auch sehr geil. Wenn ich jetzt da irgendwie einen Hintern grapschen soll, dann mache ich das doch mal ein Sekündchen länger, weil es ja ganz nett. Und dann, dass es dann einen Moment gibt oder eine Kultur und eine Struktur, wo die andere Person einfach klar nicht nur Stopp sagen darf, sondern es auch total richtig ist und nicht so, oh Mann, was ist denn das jetzt? Die hat sich jetzt aber ein bisschen und naja, vorgestern war sie aber noch nicht so, da hat sie ja wem ganz anders und so. Also dass die Strukturen auch geschaffen werden, also es gehört beides dazu, ne? Die Awareness von einzelnen Leuten, aber auch die Strukturen, dass das nicht in Ordnung ist und dass das dass sowas im Grunde gemeldet werden muss, wie auch immer, oder angezeigt werden muss, hier ist eine Grenze überschritten worden für mich. Und sicherlich, dann sagen wieder andere, ach ja, du, es gibt so viele Frauen gerade, die mit offener Bluse versuchen, hier ein bisschen Karriere zu machen. Ja, die gibt's auch und die wird es auch immer weiter geben. Aber das alles so in einen Topf zu werfen, ist, glaube ich, echt schwierig. Ne? Und das ist ja, eine echte Aufgabe. Das ist
Michael Wagner-Wording, ne?
Ja, genau. Und es ist echt eine echte Führungsaufgabe, das auseinanderzuhalten. Und
absolut. Und es gibt ja auch verschiedene Ebenen, auf denen man sowas lösen kann. Ja? Es gibt erstmal die ganz normale, direkte Ebene. Das können manche Leute eben sagen, ey, nimm die Finger weg, du Idiot. Ja? So, Punkt, dann ist das Thema auch durch. Aber andere können das eben nicht. Ja? Also man muss da sozusagen ja auch unterschiedliche Kommunikationswege finden. Was ich glaube, was noch dazu kommt, ist auch diese Euphorie des Darstellenden, der Aufführung an sich. Da ist ja wahnsinnig viel. Also man arbeitet ja, wird ja eine eingeschworene Gemeinschaft. Ja? Man ist ja sozusagen eine Erfolgsgemeinschaft und eine aufgeladene Gruppe, die da was darstellt. Ja? Das gehört ja auch noch dazu. Ja? Und das empfindet natürlich jeder anders, seine Rolle da drin. Also es sind ganz viele Aspekte. Ich bin kein Psychologe, deshalb, ich sage es nochmal, Heather O'Donnell, wirklich lesenswert, lesenswert, lesenswert.
Und vielleicht dann doch nochmal ein Aspekt, dann können wir nämlich zum Anfang unseres Podcasts auch einen schönen Bogen schlagen. Wenn ich dann sage, nee, nimm mal deine Finger da weg, das gefällt mir nicht jetzt oder das ist mir zu nah oder zu viel, sage ich das dann, wenn mein Intendant Regie führt, wenn der sagt, mach mal das so und so. Mhm. Ja. Sag ich es dann oder nicht, verstehst du? Und genau das ist dann der Punkt, oder wie sage ich es am besten? Dann überlege ich mir vielleicht 2 Sekunden zu lang und denke mir, ach nee, mache ich doch nicht. Ich habe irgendwie vor einer halben Stunde schon gesagt, dass ich irgendwie hier nicht kopfüber am Handstand in die Hände klatschen möchte. So, ja? Und solche Dinge.
Wohlgemerkt, der Intendant, der mit den jetzigen Tarifverträgen am Ende der Spielzeit sagen kann, oh, deine künstlerische Leistung war leider nicht gut genug, wir müssen das auflösen. Ja?
Genau, aus nicht künstlerischen Gründen, die auch überhaupt nicht begründet werden müssen, oder irgendwie nachgewiesen werden müssen. Das kann, Quatsch, nicht künstlerisch, aus künstlerischen Gründen, die nicht nach, nicht Verlängerung. So, jetzt habe ich die Begrifflichkeiten durcheinander gebracht. Und hier ist aber auch interessanterweise, beim Film ist das ja eine ähnliche Situation. Da gibt es ja diese sogenannten Intimacy Coaches schon ziemlich lange. Ja. Die gibt es übrigens auch an den Theatern in UK. Ich habe mich da letzte Woche in London...
Die gibt es auch in Amerika in den Theatern.
Ja, genau.
Geht gar nichts mehr ohne.
Bei uns ist das eigentlich noch gar nicht so richtig angekommen. Ich glaube, München möchte jetzt, oder die Hochschule München so, möchte aufgrund dieser Ergebnisse im Ballettbereich und auch in den Studiengängen, diesen Theaterstudiengängen, da auch so KoordinatorInnen einführen sozusagen und da mit installieren. Ich finde das eine gute Idee, ehrlich gesagt. Ich finde das auch an den Theatern eine absolut gute Idee. Und da geht es gar nicht darum, dass das eine Person ist, der mir dann sagt, so, oh, der hat mir jetzt irgendwie unter den Rock geguckt. Das will ich nicht. Oder es geht ja noch gar nicht mal um Gucken und Machen. Es geht auch um anzügliche Bemerkungen und unpassende Dinge, die einfach gesagt werden. Ja, also,
nochmal, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Ebenen. Also jeder Mensch hat da andere Ebenen und Empfindlichkeiten, die koordiniert werden müssen. Es gibt ja eben nicht die Regel, ja, sondern es gibt da immer nur die Situation.
Naja, es gibt schon irgendwie eine Regel.
Gut, wenn jemand auf diese, ja, natürlich gibt es auch Regeln, ja, also in den ganz groben Fällen gibt es natürlich auch Regeln, aber deshalb ist es gut, wenn jemand noch von außen drauf guckt. Und
ja, aber ganz kurz, nur mal jetzt muss ich noch mal ein bisschen kurz klugscheißen. So ein Intimitätskoordinator oder ein Intimacy Coach ist ja nicht dazu da, um Beschwerden aufzunehmen, sondern um zu schauen, dass solche Dinge, die künstlerisch gewollt sind, so stattfinden, dass es für alle Beteiligten in Ordnung ist. So, also der guckt ja in die Situation, der bewertet ja nicht, hat er jetzt eine Sekunde zu lang die Hand am Busen gehabt oder so.
Jemand,
ne?
Der raufguckt, genau.
Okay, gut, dann meinen wir dasselbe. Ja, absolut. Also ich finde das total richtig und wichtig, dass das schon im Studium einfach Standard ist. Ja, also dass es sowas
absolut
gibt.
Absolut.
Und dass man da nicht als junger Künstler, junge Künstlerin in irgendein Theater kommt und dann steht man auch wirklich so ein bisschen alleine da. Also das ist schwierig.
Und ich glaube, das ist einfach, genau, es geht, momentan sind wir noch im Stadium, dass wir Awareness schaffen müssen. Und deshalb ist diese Art, wie Lydia Grün das vorträgt, auch eine gute, weil sie einfach vorangeht mit einem ganz wichtigen Zeichen. Selbst wenn es Probleme gibt, müssen diese Probleme von der Führung thematisiert werden, damit sie überhaupt bekämpft werden können. Ja?
Absolut.
Die Zeit, wo wir sowas unter den Tisch kehren oder wo wir das im Intendanzzimmer mal eben schnell regeln, die gibt es nicht mehr. Sondern jetzt ist die Zeit von, ey, hier läuft was schief, wir haben das alle gecheckt.
Aber
jetzt
Axel,
überlegen wir uns,
ich kann
wie läuft
es
wieder
dir,
richtig.
Ich wette mit dir.
Das ist wahnsinnig viel Mut, der dafür notwendig ist.
Ich wette mit dir, der Podcast ist keine Stunde hochgeladen und wir werden schon nachregeln, ja, was darf man denn da überhaupt noch? Das gehört aber zum Theater und das ist, weißt du, so wie viele Männer, muss man leider sagen, man darf ja dann überhaupt nicht mehr flirten. Darf man deiner Frau überhaupt noch ein Kompliment machen? Man darf ja überhaupt nicht mehr.
Seiten,
nee, es ist nicht auf beiden Seiten.
Also es ist auf beiden Seiten ganz extrem, doch, es ist, weil es überall Empfindlichkeiten gibt. Also Leute, also das merke ich ja auch. Also ich habe zum Beispiel diese eine Studie damals geschickt gekriegt, wo Studierende gebeten haben, schreibt doch mal, was Übergriffe sind. Die habe ich mir angeguckt und habe dann den Leuten gesagt, ich kann da leider, geht damit bitte an eure Hochschulen, weil das ist unter journalistischen Kriterien für mich schwer greifbar, weil da auch ganz unterschiedliche Formen von Machtmissbrauch aufgelistet wurden. Also Machtmissbrauch wirklich in schlimmster Form, dann der Machtmissbrauch von, ey, stell doch mal eine richtige Frage, was schon als Grenzüberschreitung empfunden wurde. Es gibt einfach auch ganz viele individuelle Unterschiede in der Wahrnehmung und ich glaube, das macht das Ganze so schwer. Es gibt eben, glaube ich, nicht die eine Regel.
Ja, also natürlich gibt es Unterschiede in der Wahrnehmung, aber es gibt schon eine Regel, also ich sage jetzt mal ich will nicht sagen Flirten angeht, aber dieses Argument, da darf man ja gar keine Komplimente mehr machen. Es gibt eine, ein bisschen flapsig gesagt, eine Regel, die heißt The Rock, also die Rock-Regel. Und weißt du, The Rock ist doch Dwayne Johnson, ne? Weißt du doch. Kennst du den Film? Kennt ihr den Film?
Nee.
The Rock? Nein, aber du kennst Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ist ein... Kennst du auch nicht? Gibt's doch nicht. Was? Also, Dwayne... Finde ich jetzt krass. Okay, also Dwayne Johnson ist ein US-amerikanischer Hollywood-Schauspieler, der super muskelbepackt, riesiger Typ, also so Glatzkopf und mega Muckis.
Ach, den kenne ich, den kenne ich.
So.
Ja, von Jimmy Kimmel, den kenne ich von den
Oscars. Ja, genau. Dwayne Johnson.
Ja, okay.
Und der hat, oder eine seiner bekanntesten Figuren in so Actionfilmen ist The Rock. Ja? Mhm. So, also ein Typ, der... Ich will jetzt nicht sagen, alles kurz ins Klein schlägt, aber der hauptsächlich jetzt nicht auffällt durch feinsinnigen Intellekt und Zartheit, sondern eher durch Hau drauf. Ja? So, wo du denkst, so, okay, also mit dem habe ich jetzt keinen Bock, mich mit dem anzulegen. Und in Bezug auf unser Thema wäre die sogenannte The Rock-Regel. Wenn du dir überlegst, ob du deiner Frau ein Kompliment machst, überleg dir vorher, bevor du sagst, würde ich das auch zu The Rock Dwayne Johnson sagen oder nicht? So. Und wenn das so ein bisschen grenzwertig ist, so gesehen, dass man riskieren würde, einer aufs Maul zu kriegen auf gut Deutsch, dann sag's auch nicht zu einer Frau. Weil dann ist es irgendwie, irgendwas dran ist vielleicht nicht ganz okay. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich total. Das löst nur nicht mein Problem. Also das, ich glaube trotzdem, dass es Situationen gibt, in der man
etwas
sagen kann und zum anderen kann man das nicht sagen. Und dass man dann immer nie was sagt, ist auch nicht richtig. Also es ist ja sozusagen, es gibt, Kommunikation besteht ja zwischen den Grenzen zweier Menschen. Und das Problem bei Übergriffen ist ja, dass der eine, der etwas als Übergriff empfindet, oft nicht in der Situation oder in der Lage ist, diesen Übergriff zu verbalisieren bzw. klarzumachen. Das ist ja das eigentlich große Problem. Ja?
Und nee, nein, Axel, es ist auch nicht das
Problem. Darum geht es eigentlich, dass man
das Problem ist auch nicht der kurze Rock. Also jetzt sind wir wieder bei.
Das habe ich ja gar nicht gesagt. Also jetzt unterstellst du mir ja was, was ich überhaupt nicht gesagt habe.
Ja, aber du, ja, nein, du gibst die Verantwortung auch auf die Gegenseite von jemandem, der sozusagen Betroffener ist.
Nein,
von
ich gebe es ja gerade nicht. Ich will ja, ich sage ja, ja, aber du kannst doch deshalb nicht sagen, dass was wir nehmen alle Menschen der Welt und was derjenige als niedrigste Schwelle empfindet, das ist gerade noch erlaubt. Das ist ja totaler Schwachsinn. Das geht ja auch nicht.
Das ist ja auch nicht das, was ich sage.
Sondern Axel, es gibt eine Kommunikation zwischen zwei Menschen mit unterschiedlichen Grenzen. Das heißt, diese Menschen brauchen eine Form, um sich diese Grenzen sozusagen klar zu machen, damit sie auch respektiert werden. Dass es ganz klare Grenzen gibt, das ist ja Logo. Ja? Also, dass es Berührungen, Sätze gibt, die man nicht sagt, das ist ja ganz klar. Aber es gibt eben auch,
ja, warum ist das jetzt
schon wahrgenommen wird.
Warum ist das hier, das ist jetzt für dich klar, aber du kannst doch nicht mit jedem, mit dem du interagierst, weder im Privatleben noch auf der Bühne, erstmal deine eigenen Regeln festsetzen. Es gibt allgemeingültige Regeln. Und wenn jemand, ich sag mal jetzt sehr platt gesagt, wenn ein Mann einer Frau unter den Rock fasst, ist nicht der kurze Rock der Frau das Problem.
Das ist doch eine klare Regel, die da...
Ja, das ist klar.
Aber das stellt ja keiner in Frage.
Das sondern überhaupt gar keine Frage. Was stellst du in Frage?
Wenn in dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, jemand sagt, dass er sich, dass es als Machtmissbrauch empfunden hat und das auch sozusagen aufgelistet und notiert wird, dass der Professor gesagt hat, das war aber eine dumme Frage, ist das jetzt, so, würde ich erstmal sagen, wenn ein Professor zu mir sagen würde, das war aber eine dumme Frage, würde ich sagen, ja, es ist nicht ganz freundlich, aber ey, komm, okay. Ja, für den anderen fällt das aber schon unter Machtmissbrauch. So, das ist jetzt... Das mag ja auch sein, dass das für einen anderen Machtmissbrauch ist. Und der braucht dann sozusagen eine Möglichkeit, diesem Professor zu sagen, ey, finde ich nicht korrekt, dass du es gemacht hast. Macht er aber wahrscheinlich nicht, weil er in einer Klasse mit 80 Leuten sitzt. Ja?
Mhm,
und
richtig.
Das ist, glaube ich, das, wo wir anfangen müssen, sozusagen gegenseitige Schwellen zu erkennen und formulieren zu können. Das ist, glaube ich, der Punkt, den ich hier machen möchte.
Okay, ich verstehe den Punkt, Axel.
Hardcore-Übergriffen so ist, ist okay. Das ganz logisch.
Axel, ja? Ich verstehe den Punkt. Ich bin trotzdem nicht deiner Meinung. Und dann können wir das Thema vielleicht auch beenden, weil wir könnten da, glaube ich, ewig diskutieren. Ich bin trotzdem der Meinung, dass auch jemand, der nicht in der Lage ist, das zu verbalisieren und zu kommunizieren, trotzdem davor geschützt werden sollte.
Das sage ich doch die ganze Zeit.
Ja, aber nicht dadurch, aber dass Strukturen geschaffen werden, wo du sagst, ja, da gibt es aber jemanden, dem kannst du das sagen und dann sagt er dann, sondern...
Nein, das ist ja etwas zum Beispiel...
Die Person Coaches, darf die sowas nicht müssen, sagen.
Sowas nicht passiert, genau.
Das ist eine dumme Frage.
Dann hast, dann hast du ja immer sozusagen, das ist doch ein
ist
ganz normales Phänomen, was bei jeder Kommunikation, bei jeder Ehe, bei jedem alles passiert, dass man irgendwie sich im Ton vergreift, heißt das, glaube ich, dann. Und das tut man, weil der andere den Ton jetzt gerade nicht richtig fand.
Ja, aber das macht es nicht besser, nur weil es privat zu Hause passiert.
Nicht.
Ja, und aber es ist eine andere
ich
Ebene
sag als. Ich nicht, dass das gut ist. Also willst mich, glaube ich, missverstehen.
Nein, ich will dich nicht missverstehen. Ich glaube, du hast nur eine total männliche Perspektive da drauf. Also der Punkt ist nicht, dass es jetzt gut ist oder nicht. Das weiß ich,
Im
dass
Gegenteil,
du das nicht gut findest.
Ich sage doch die Perspektive, dass jemand, der das nicht richtig findet, dass ihm geholfen wird, dass das nicht passiert. Das ist doch genau der Punkt.
Aber wie wird ihnen geholfen,
dass indem man diese Perspektive als Standard eingesetzt wird?
Dem Menschen, der sowas sagt, dass das gar nicht erst gesagt wird, das ist die größte Hilfe. Und nicht, dass jemand...
Genau, aber das ist ja ein Prozess. Ja, du kannst ja
nicht... Willst
du ein Regelbuch haben? Willst du ein Duden haben, wo man drinnen steht, was man sagen darf und was man nicht sagen darf? Oder wie soll das funktionieren? Das ist doch ein Prozess. Das ist doch... Kommunikation ist ja nichts, was nur mit Worten, die feststehen,
ja,
stattfindet.
Das ist jetzt wieder ein anderer Punkt. Aber jetzt hör doch mal auf zu sagen, willst du dir jetzt ein Regelbuch haben oder ein Duden haben? Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht doch gar nicht darum, dass es jetzt Regeln von Doro gibt, die sie jetzt aufschreibt und so wird es gemacht, sondern dass es im Grunde ein Bewusstsein dafür gibt, dass man nicht zu jemandem sagt, das ist eine dumme Frage. Und das ist keine Interpretations- oder Auslegungssache, was Machtmissbrauch ist. Oder sexualisierter Missbrauch, nur weil es der eine vielleicht nicht so empfindet. Nein.
Ich will ja nur klar machen, wenn jemand das zu mir sagen würde, fände ich das okay. Aber
das
ich
ist doch schön. Wenn
das zu jemandem sagt, der es nicht okay findet.
Ja, wenn
und
jemand...
Hast du den zweiten Satz auch noch gehört von mir oder nicht?
Nee, natürlich habe ich den gehört. Aber Axel, das ist das gleiche Thema mit Rassismus. Wenn jemand das N-Wort zu dir sagt, findest du es wahrscheinlich auch nicht schlimm, weil...
Richtig, und deshalb lernen wir ja, dass das so ist. Dass es viele Menschen gibt, die das nicht in Ordnung finden und deshalb sagen wir es ja auch nicht. Das ist aber der, das muss ich ja erkennen.
Also
das
halt,
muss ich ja erkennen.
Ja, okay. Also heißt das, wir sind einer Meinung und haben jetzt 15 Minuten umsonst gestritten? Oder was heißt das jetzt?
Das wäre das Schönste, aber ich hoffe, dass wir das noch nicht sind und dass wir jetzt noch 20 Minuten das ausdiskutieren.
Nein. Aber
vielleicht schalten wir das, nein, das war ein Witz, Mann. Das, guck, so entstehen Missverständnisse. Das war mal ein typischer. So.
Ja. Ich glaube, wir brauchen einen Intimitätskoordinator hier für unseren Podcast.
Ja, wir brauchen einfach einen Sündenbock. In sowas muss man dann einfach immer einen Sündenbock haben. Ich glaube, sowas wie, keine Ahnung.
Wen?
Barry Kosky ist schuld. So.
Nee, also ich finde immer gut, wenn
der kann es ab.
Nee, der Kapitalismus ist schuld. Komm.
Ja, auch. Der Kapitalismus ist schuld. Das Schweinesystem. wir leben halt im Schweinesystem.
Nee, ganz ehrlich, wir müssen alle Geld verdienen. Deswegen, wir machen hier diesen Podcast. Der Kapitalismus ist schuld. Ja. Ich finde das eigentlich.
Macht kaputt, was euch kaputt macht.
Dann möchtest du über Claudia Roth reden? Tonstattel.
Sehr gut. Ja. Guck, sag ich doch, man braucht einen Sündenbock. Ja, lass uns mal Claudia Roth reden. Nein. Nein. Haben wir noch was Schönes zum Schluss? Ich möchte euch noch einen Text empfehlen. Ich habe mich mal in den Salon von Justus Franz gesetzt und geguckt, wer da so ist. Könnt ihr gerne auch noch mal nachlesen. Das ist eine sehr aufwendige Recherche, die ihr bei Backstage Classical lesen könnt. Also guckt einfach mal ran.
Das ist aber nichts Schönes zum Schluss, aber super interessant. Kann ich sehr empfehlen. Finde ich eine coole Recherche. Axel, geil. Kann ich auch empfehlen. Richtig gut. Aber ich habe hab noch was Schönes zum Schluss.
Ja. Ich wollte noch vielleicht was nicht Schönes nächste Woche. Wir arbeiten dran, dass wir haben schon die Zusage von Herrn Proster, also dem Kultur wie sagt man das, Senator in Hamburg, gleichzeitig Vorsitzender des Deutschen Bühnenverbands. Mhm. Und es geht endlich um das Thema, was Doro und ich schon immer besprechen wollten und was auch mit dieser Sendung heute zu tun hat, nämlich um die Tarifverträge an den Bühnen. Und wir hoffen, dass das bis nächste Woche alles mit allen Beteiligten aufgestellt ist. Sonst gibt es was anderes Schönes, aber das erwartet euch.
Ja, und überhaupt um den Bühnenverein. Ich finde es super cool, dass Carsten Broster da jetzt zu uns in den Podcast kommt. Ich freue mich da riesig drauf. Ja. Also richtig, richtig gut. Finde ich richtig gut. Und ich habe noch was Schönes zum Schluss. Hat vielleicht nichts mit Musik zu tun, aber La Dolce Vita. Ich wollte euch nur sagen, live aus Italien, Aperol Spritz ist durch. Trinkt man nicht mehr dieses Jahr. Jetzt kurz bevor der Sommer anfängt, hier wird Campari-Spritz getrunken. Also,
besser.
Wenn ihr ganz vorne dran seid.
Ich weiß gar nicht, wofür der Spritz ist.
Naja, Spritz ist halt immer mit am Prosecco da drauf oder was auch immer, something bubbly.
Ja, ich weiß, aber Campari so ist natürlich auch so.
Ja, also Campari-Spritz, hier wird auch gerne mal Limoncello-Spritz getrunken. Oder wenn du gar keinen Spritz willst, Axel, dann ist für dich hier das Trendgetränk des Sommers Negroni. Das kann ich live. Ja,
aber das habe ich immer zu Hause. Also Negroni ist für mich sozusagen Grundnahrungsmittel, weil wir haben ja mal über Alkohol und Dings geredet. Ich bin auch so auf so einer Nicht-Alkohol-Geschichte. Ich muss sagen, zum Beispiel alkoholfreies Bier. Leute, lasst es sein, das bringt überhaupt nichts. Also ich trinke nur noch alkoholfreies Bier, also alkoholisches Bier, meine ich, bringt nichts.
Ja,
ich trinke nur noch alkoholfreies Bier, das ist super.
Ja, also, aber wenn man kein Bier möchte, ich weiß nicht, hast du mal
solche Happiness. Und ich teste mich gerade durch alkoholfreie Sekte.
Oh, ja, das finde ich ganz schön.
Wahnsinnig unterschiedlich. Nee, ganz unterschiedlich. Echt? Es gibt nämlich die Sekte, die sozusagen entalkoholisiert sind. Dann gibt es welche, die so mit Tee aufgeschäumt sind. Also ganz, ganz unterschiedlich. Es ist nicht unspannend.
Da habe ich dann was. Ich habe was für dich zu Hause. Ja. Allerdings zu Hause in Münster, aber auch was. So ein fermentiertes, so ein alkoholfreier Aperitif. Auch so fermentiert aus der Toskana. Ich kann
zu dir locken.
Nein, ich schicke ihn dir auch. Niemals würde ich das wollen.
Da was Schönes.
Aber bitte bring deinen
Alkohol.
Bitte bring deinen Intimacy-Coach mit hier, dass wir da in gar keine...
Ich war im ARD-Studio in Wien für ein Interview, was ich gegeben habe für den Deutschlandfunk. Und das ist in so einem Villenviertel. Und dann geht man 3 Etagen runter. Man denkt, man ist jetzt im tiefsten österreichischen Keller und kriegt schon so ein bisschen Angst. Und dann merkt man erst, dass dieses Studio in den Berg gebaut ist und dass es gar keinen Keller gibt, sondern dass alles geilste Etagen mit eigenen Terrassen sind, weil das sozusagen im Berg mit runtergebaut ist.
Das Josef Fritzl-Studio.
In so einem österreichischen Keller.
Aber das lasst uns nicht vertiefen. Aber ja, es mit diesen alkoholfreien Varianten,
das wäre ein Übergriff gewesen. Da sind wir uns ja wohl einig.
Da sind wir uns einig.
Das wäre ein Übergriff.
Naja, das ist krank. Das ist einfach mega krank. Aber alkoholfrei, sagen wir es mal so, dann trinke ich lieber einfach nur Pellegrino. Also ich möchte keine alkoholfreien Varianten. Ich bin auch kein Fan von veganen Schnitzeln. Dann esse ich gar kein Schnitzel.
Wir waren letztes Mal eingeladen und hatten Leberkäse, veganen Leberkäse. Ey, nee. Richtig geiles Zeug.
Nee, will ich nicht haben. Will ich nicht essen. Schau mal, wenn ich Vegetarier...
Musst du einfach Senf drauf machen, viel Senf drauf machen.
Ja, aber genau das ist das. Guck mal, ich baue doch auch nicht, wenn ich Fleischesser bin, Axel.
Und noch zwei Wienerle dazwischen.
ich lehne mich heute so aus dem Fenster. Ich glaube, alle hassen mich nach dieser Folge. Aber ich sag's jetzt trotzdem. Wenn ich sehr gerne Hackfleisch esse, aber keine Auberginen, dann baue ich mir doch nicht aus Hackfleisch eine Aubergine nach. Ich esse es dann einfach nicht. Ich verstehe dieses Ding nicht. Ja,
da denke ich immer an Domian. Du kennst noch Domian? Da hat sich
ja... Oh Gott, ja klar. Oh, bitte.
Der in Hackfleisch... Oh,
hör auf! Ja. Ach so, Barnett. Okay, ich habe es dir gerade anders... Okay. Domian kennen wir alle, grenzwertig, aber esst alle eure veganen und vegetarischen Schnitzel, ist bestimmt alles super toll, für mich nicht. Ich bin eher so gerade im Moment, dass ich es total genieße, mittags zu einem Teller Pasta dann auch mal schön ein Viertel Liter Wein zu kippen. Nicht jeden Tag, aber ich finde, das ist schon auch jetzt beim, sagen wir, auf herankommenden, herannahenden Frühling, der hier in Italien schon ein bisschen näher ist als vielleicht bei euch, aber vielleicht nur ein kleines bisschen, dann finde ich das schon auch irgendwo ein Stück Lebensqualität, muss ich dir ehrlicherweise sagen. Also als Genussmittel. Und,
absolut. Das brauchen wir auch nach so einer intensiven Sendung, wie wir die jetzt hatten, brauchen wir auch wieder ein bisschen Lebensqualität und das machen wir jetzt. Und ich komme dann zu dir irgendwann und trinke dieses komische fermentierte Zeugs in deinem Keller und bis dahin...
Ich mache ein Champagner auf und dann gucken wir mal,
die Ohren steif,
wer besser drauf ist.
Ich nippel so an meinem alkoholfreien Bier und du haust dir den Champagner rein.
Ach, Axel.
Guck mal, so positiv enden wir dieses kontroverse, kleine, schöne Gespräch.
Du hast halt einfach nur eine scheiß Meinung, das ist alles. Das ist nicht kontrovers.
Du hast einfach nur scheiß Laune. So.
Ja, vielleicht auch das.
Could be. Wir uns auch, wir euch. Kussi, Bussi.
I love you. I love you all. Und dich auch,
I love you too. Bis dann. Ciao, ciao.
Mach's gut, tschüss. Baba.